Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Meier am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Es war ein bisschen wie im Gangsterfilm. Vor einem Jahr erbeuteten Maskierte 7 Millionen Euro aus einem Geldtransporter. Heute stehen sie in Berlin vor Gericht. Mehr dazu hören Sie gleich bei uns. Außerdem begleiten wir Kita-Kinder und Schüler aus Schleswig-Holstein zum Müllaufsammeln an den Strand. Und wir erinnern in unserer Serie an den baldigen 30-jährigen Jahrestag des Mauerfalls. Heute mit persönlichen Erinnerungen unseres Landeskorrespondenten in Thüringen, der damals für eine freie DDR auf die Straße gegangen ist. Heute hat in Berlin der Gerichtsprozess rund um einen spektakulären Geldraub begonnen, der vor einem knappen Jahr in Berlin in der Nähe des Alexanderplatzes stattgefunden hat. Zwei Fahrzeuge keilen im Berliner Stadtverkehr am helllichten Tag einen Geldtransporter ein. Mehrere maskierte Männer springen raus, bedrohen die Fahrer mit automatischen Waffen und erbeuten mehrere Geldkisten mit 7 Millionen Euro. Es folgt eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei, mit Schießereien und Verkehrsunfällen. Anhand von zahlreichen Beweismitteln kann die Polizei 3 der mutmaßlichen Täter festnehmen. Und heute stehen sie vor Gericht. Unsere Reporterin vom Landgericht Berlin ist Daniela Siebert. Frau Siebert, der Prozess hat heute ja wohl mit großem Presserummel begonnen. Was macht denn den Fall so bemerkenswert?
Na, ganz vorneweg natürlich die Höhe der Beute, 7 Millionen Euro. Vermutlich wäre das sogar noch mehr geworden, wenn die Täter nicht beim Raub gestört worden wären, weil zufällig ein Polizeiwagen da langfuhr. Dann auch die Dreistigkeit der Tat. An einem Werktag morgens um 7.30 Uhr mitten in einem Wohngebiet in der Ostberliner Innenstadt. Die stellten einfach einen Audi vor diesen Geldtransporter, einen Mercedes dahinter und verhinderten so die Weiterfahrt. Dann haben sie noch Keile unter die Reifen von dem Transporter gelegt, damit der bloß nicht von der Stelle kommt, und haben dann eben, wie Sie schon geschildert haben, das Personal maskiert und mit Waffen bedroht. Und es war eben auch immens gefährlich, denn es gab am Ende zwar nur einen verletzten Rollerfahrer, aber da wurden Automatikgewehre benutzt. Es hätte viele Verletzte und Tote geben können. Außerdem gab es halt eine wilde Flucht durch ruhige, enge Seitenstraßen mit völlig überhöhter Geschwindigkeit. Und da wurden zahlreiche parkende Autos beschädigt und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. So die Szene, wo sich das alles kristallisiert, war eine Engstelle, wo Gegenverkehr kam. Die konnten nicht weiter auf ihrer Flucht. Dann kam einer der Täter aus dem Schiebedach von dem Fahrzeug aufgetaucht mit einem Gewehr in der Hand und fing an, auf diesen verfolgenden Polizeiwagen zu schießen. Das war wirklich alles ziemlich filmreif. Und am Ende ließen die Täter aber dann ein Auto mitsamt Beute, Waffen und Werkzeug stehen und flüchteten zu Fuß. Den Zustand der Fluchtfahrzeuge hat vorhin Staatsanwalt Dirk Eckhardt geschildert.
Der Mercedes hatte eine gebrochene Vorderachse und geplatzten Reifen. Das zweite Fahrzeug war völlig unversehrt und das haben wir in einer Tiefgarage gefunden.
Vorgeworfen werden den 3 Männern von der Staatsanwaltschaft jetzt unter anderem schwerer Raub, Verstoß gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz. Aber es hätte wohl viel schlimmer kommen können, denn die Waffe, die abgefeuert wurde, die hatte eine Ladehemmung.
Das war einfach nur Glück. Wir haben bei den Kalaschnikows Kriegswaffen, die mit einer Schusslatenz von 600 Schuss pro Minute arbeiten. Das heißt, wenn Sie den Abzug einmal durchziehen, ist eigentlich das Magazin leer. In diesem Magazin befanden sich kupferummantelte Geschosse und stahlummantelte Geschosse. Und weil zufälligerweise das erste Geschoss kupferummantelt war, hat es sich in der Patronenkammer verklemmt. Wären Stahlgeschosse gewesen, als erstes wären also mehr Geschosse durchgegangen. Es war reiner Zufall, dass da nicht mehr passiert ist und mehr geschossen wurde.
Das also die Worte des Staatsanwaltes. Daniela Siebert, 3 Männer stehen jetzt vor Gericht. Sind damit alle mutmaßlichen Täter gefasst?
Nein, die Staatsanwaltschaft geht von 2 Mittätern aus, die noch nicht gefasst sind, zu denen der Staatsanwalt aber keine näheren Angaben machen wollte. Zu ihnen gehört auch der Schütze, der auf das verfolgende Polizeiauto geschossen hat. Die Angeklagten heute sind alle zwischen 33 und 38 Jahre alt. 2 von ihnen staatenlos, alle leben aber in Berlin. 2 von ihnen wird unmittelbare Tatbeteiligung vorgeworfen. gelaufen. Ein Dritter soll im Wesentlichen Beihilfe geleistet haben durch die Beschaffung eines der Tatfahrzeuge und von Spezialwerkzeug, das benutzt wurde, um die Hecktür des Transporters aufzubrechen, und zwar einen Hydraulikspreizer, wie ihn standardmäßig die Feuerwehr verwendet.
Was weiß man denn sonst noch über die Männer? Sind die Männer der Polizei schon bekannt gewesen?
Es gab im Vorfeld Medienberichte, dass sie dem kriminellen Clan-Milieu zuzuordnen sind. Das wollte der Staatsanwalt heute aber auf Nachfrage nicht bestätigen und verwies dazu auch auf die noch ausstehende Beweisaufnahme. Der Angeklagte, der der Beihilfe beschuldigt wird, räumte heute ein, dass er diesen Mercedes und auch den Hydraulikspreizer gegen ein kleines Honorar besorgt haben will, aber eben ohne zu wissen, wofür die verwendet werden sollten. Das Werkzeug, habe er vermutet, werde für einen Angriff gegen einen Geldautomaten zum Einsatz kommen. Und er will bei seinen Helfersdiensten auch dritte Personen eingespannt haben. Der Staatsanwalt hat aber schon angedeutet, dass der Mann auch diverse Alias-Namen verwende.
Dankeschön. Daniela Siebert war das. Unsere Reporterin vom Landgericht Berlin heute hat einen Prozess begonnen rund um einen spektakulären Geldraub vom vergangenen Jahr. Am kommenden Wochenende ist International Coastal Cleanup Day, also internationaler Küstenreinigungstag. Menschen gehen an Strände und Ufer, um Gewässer und Meere von Müll zu reinigen. Das Ganze ist vor circa 30 Jahren mal als Aktion in den USA gestartet und geht rund um die Welt. In Deutschland organisiert der Naturschutzbund NABU seit mehreren Jahren diverse Müllsammelaktionen. Und unser Landeskorrespondent Johannes Kulms war heute mit Kita-Kindern und Schülern zum Müllsammeln an der Kieler Förde unterwegs.
Der Falkensteiner Strand ist der Hausstrand der Kieler. Bei schönem Wetter fallen die Leute hier schnell in Scharen ein und hinterlassen dabei leider auch viel Müll. Der Strandkindergarten Falkenstein liegt nur wenige Schritte entfernt von der weitläufigen Sandfläche an der Ostsee. Die 3- bis 6-Jährigen kommen fast jeden Tag hierher, zum Baden, Spielen und zum Müllsammeln. Auch an diesem Donnerstagmorgen stehen sie bereit. Mit gelber Weste, Eimern und Zange, die manchmal größer erscheinen als die Kinder selber. Gleich machen sie sich auf die Suche.
Ich glaube, so vielleicht ein paar Glasscherben, Plastik.
Die Leute seien wohl zu faul, zum nächsten Müllkorb zu gehen, so die Einschätzung der Ortskenner. Doch wie ließe sich das ändern?
Wenn man allen Leuten das sagt,
indem man demonstriert.
Seit mehr als 30 Jahren gibt es weltweit den International Coastal Cleanup Day. Die Idee ist simpel. Menschen treffen sich, um zusammen Müll zu sammeln. An Flüssen, Seen und natürlich den Meeresküsten. Seit 2013 finden solche Aktionen auch an der Kieler Förde statt. Das ist vor allem Katrin Knickmeier zu verdanken. Die Meeresbiologin leitet die Kieler Forschungswerkstatt, das Schülerlabor der Christian-Albrechts-Universität. Auch der Coastal Cleanup Day ist ein Citizen Science Projekt. Das bedeutet, der Müll wird am Ende der Aktion sortiert und genau erfasst. Die Zahlen fließen dann in eine internationale wissenschaftliche Auswertung.
Unser Hauptziel ist der Bildungsaspekt dabei und die Handlungsoption, einen Ausweg für die Schülerinnen und Schüler zu zeigen aus all den schlechten Nachrichten. Plastikverschmutzung ist ja nur eins der aktuellen Probleme, die wir haben. Das weiß jener, Klimawandel, Meeresspiegelanstieg und so weiter. Hier ist aber jetzt etwas, was Sie selber verändern können. Den Müll beseitigen, darüber nachdenken, wo kommt der her.
Fragt sich nur, ist so eine Aufweckaktion eigentlich noch notwendig, wo wir doch seit Monaten vor allem dank der Bewegung Fridays for Future über den Klimawandel diskutieren und damit auch über unseren Lebensstil? Ja, meint Katrin Knickmeier.
Im Moment haben wir noch gesagt, dass es einfach so viel Potenzial hat, das Thema auch in die Schulen zu bringen, als ein Beispiel der anthropogenen Einflüsse, dass wir dabei weitermachen.
Mehrere Schulklassen sind inzwischen am Falkensteiner Strand eingetroffen. Alleine oder in Grüppchen ziehen die Jugendlichen an der Ostsee entlang. Direkt an der Wasserkante überlegen mehrere Grundschülerinnen und Grundschüler, wie jetzt mit dem Haufen zurückgelassener Pistazienschalen zu verfahren ist.
Was ist das?
Nüsse. Muscheln.
Nee, Nüsse.
Nussschalen ist Müll.
Die denken, Nüsse sind Müll.
Nussschalen sind Müll.
Die Kinder sind sich einig, dass viele Leute Wissenslücken beim Umgang mit Müll haben. Das Thema spielt auch für sie im Sachkundeunterricht eine Rolle. Trotzdem würden sie gerne noch mehr wissen über die Umwelt, beziehungsweise das Umweltklima, wie es ein Viertklässler nennt.
Umweltklima ist, wenn man so viel Müll wegschmeißt, dass das Klima sich entwickelt.
Ein paar Meter weiter liegt auf dem Strand eine dunkelgrüne Kunststoffplane. 20 verschiedene Häuflein und Haufen werden hier in den nächsten Stunden emporwachsen. Zigarettenkippen, Luftballons, Spielzeug, Fischereiausrüstung, Flaschen, Styroporteile, Getränkedosen. Das sind einige der Kategorien, die hier erfasst werden. Die Sammelstelle wird betreut von Oberstufenschülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsschule Friedrichsort. Beim letzten Mal seien hier vor allem viele Zigaretten und Styroporreste abgegeben worden, sagt die 18-jährige Lena. Auch in Zeiten von Fridays for Future seien solche Aktionen wichtig.
Ja, auf jeden Fall ist es nötig. Wenn es nicht nötig wäre, würde hier auch kein Müll mehr liegen.
Doch Lena ist nicht nur genervt vom Müll, sondern zunehmend auch davon, wie manche Diskussion zwischen Anhängern und Kritikern der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg inzwischen geführt wird. Es sei eben nicht so, dass alle Menschen ihrer Generation Thunbergs Anliegen unterstützen.
Wenn mir jetzt jemand sagt, ich finde das schlecht, was du machst, ich finde, das ist irgendwie linksgrün versifft oder irgendwie nur weil man seinen Müll nicht irgendwo auf die Straße schmeißt, dann fühle ich mich persönlich da jetzt nicht angegriffen. Dann sagst du, hey, das sehe ich nicht so und sag dann auch, warum ich das so mache.
Vielleicht werden die jüngsten Müllsammler aus dem nahen Strandkindergarten solche Diskussionen eines Tages gar nicht mehr führen. Wenn sie mit den Kindern an den Strand oder in den Wald gehe, würden die jedes Mal automatisch anfangen, den Müll einzusammeln, sagt Erzieherin Sabine Rehn-Geppert.
Ich brauche eigentlich nichts mehr sagen.
Ja, gut erzogene Kita-Kinder in Kiel. Aus Schleswig-Holstein berichtete Johannes Kulms.
Jahre Mauerfall. Meine persönliche Wende.
Unsere Serie bei Deutschland heute zum 30-jährigen Jahrestag des Falls der Berliner Mauer am 9. November. Am Dienstag hat unser Niedersachsen-Korrespondent den Auftakt gemacht und sich von seiner 85-jährigen Tante mit auf den Brocken nehmen lassen, der jahrzehntelang wegen Grenzsicherungs- und Spähanlagen gesperrt war. Und heute erzählt uns unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, wie er die Zeit vor dem Mauerfall erlebt hat. Er hat damals in Dresden bei den Protesten der DDR-Bürger gegen das herrschende Regime mitgemacht.
Ja, irgendwo in diesen Schubladen hier.
Wie leicht die Erinnerung trügt, habe ich vor ein paar Jahren erfahren müssen, als mir mein Kalender von 1989 in die Hände fiel. Wir alle, wir Älteren, wissen, was wir am Abend des Mauerfalls gemacht haben. Ich war bei meinem Opa, wir haben Fernsehen geschaut und uns gefreut. Mein Opa Peppi mit Tränen in den Augen. Das habe ich immer erzählt, nur sagt mein Kalender etwas anderes, dass ich erst einen Tag später bei meinem Opa war. Nur, wo war ich dann am Abend des Mauerfalls? Ich weiß es nicht. Das hat mich wirklich erschüttert. Aber die Geschichte erklärt auch ganz nebenbei, dass mir 1989 wohl etwas anderes noch wichtiger war als der Fall der Berliner Mauer.
Hier, die Kiste. DDR. Fotos, Fotos.
Sicherer als die Erinnerung ist das Aufgeschriebene. Ich habe ziemlich viel aufgehoben damals, weil die Zeit eine ganz besondere war. Ich war 20, hatte gerade mit dem Studium in Dresden begonnen und das Land um uns bebte. Ich erinnere mich an den 7. Oktober 1989. Am Abend saß ich im Studentenwohnheim am Tisch und las. Meine Freundin schlief schon. Plötzlich hielt eine Straßenbahn direkt vor meinem Fenster. Dort war keine Haltestelle. Ich schaute neugierig hinaus und sah einen Demonstrationszug vorbeikommen, der die ganze Straße einnahm. »Schließt euch an, wir brauchen jeden Mann«, riefen sie. In meiner Erinnerung bin ich gleich durchs Fenster nach draußen, das Zimmer lag im Erdgeschoss. Jedenfalls habe ich mich eingereiht. Ich war zuvor immer mitmarschiert, wenn ich gerufen wurde. Bei den Pionieren in der FDJ, der GST, bei der Armee. Nicht freudig, aber auch ohne Widerstand. Mein Sprung aus dem Fenster konnte nur eines bedeuten, dass ich das nicht mehr wollte.
So, und dann war da noch diese Mappe hier. Demonstration in Dresden, 7. Oktober 89. Schätzung 10.000 Leute, Fragezeichen. Und hier habe ich alle Sprechchöre aufgeschrieben, die wir gerufen haben. Wir bleiben hier, Reformen wollen wir, neues Forum, keine Gewalt, schließt euch an, wir brauchen jeden Mann, Demokratie, Gorbi hilf, keine Angst, Perestroika auch bei uns.
Ich kann mich noch gut an die Situation erinnern. Es war inzwischen spät abends. Uniformierte rückten auf uns vor und prügelten auf die, die nicht wegrannten.
Unsere Kampfgruppe, die uns gegenüber aufmarschiert war, haben wir gerufen: Vater, schlag uns nicht, Bruder, schlag uns nicht, schämt euch. China, denn Egon Krenz war gerade kurz zuvor aus China zurückgekommen und hatte die dortige Niederschlagung der Proteste lächelnd begrüßt. Alle Macht dem Volk. Die Internationale haben wir gesungen, wacht auf, Verdammte dieser Erde. Und gerufen wurde: Verbrecher, Verräter, Nazis, Faschisten, ihr schlagt eure eigenen Kinder.
Ich hatte Angst, so wie sicher alle. Wer wusste, ob sie schießen würden? Aber auch die Aussicht, in einem Stasi-Knast zu landen, war nicht rosig. Irgendwie löste sich die Demonstration dann auf. Am nächsten Tag ging es weiter. Es gab das Gerücht, dass am Terrassenufer an der Elbe eine Versammlung des neuen Forums stattfinden sollte. 15 Uhr. Viele Menschen standen dort rum und es sprangen unzählige Uniformierte von den grünen Lastwagen. Sie machten den Fehler, uns alle in eine Richtung abzudrängen. Und schon gab es einen Demonstrationszug. Wir liefen stundenlang durch Dresden, bogen immer ab, wenn Uniformierte auftauchten. Es wurden schließlich Tausende. Aber noch viel mehr standen tatenlos hinter den Gardinen. Nach ein paar Stunden des erfolgreichen Ausweichens kreisten Uniformierte uns auf dem Fetscherplatz ein. Manche setzten sich auf die Straße und ließen sich prügeln und verhaften. Ich rannte, versteckte mich mit ein paar anderen in einem Hauseingang. Als die Polizei weg war, kamen wir vorsichtig wieder raus und demonstrierten weiter. 20, 30 Leute vielleicht. Erstmal auf dem Bürgersteig, nur bei Grün über die Straße. Dann, binnen weniger Stunden an diesem 8. Oktober, wurden wir wieder mehr. Tausende. Man konnte von einer Elbbrücke aus das Ende des Demonstrationszuges auf der nächsten Elbbrücke sehen. Am Abend kesselte uns die Polizei in der Prager Straße ein, ausgerüstet mit Hunden, Helmen, Schlagstöcken, Schilden. Wir setzten uns hin, viele zündeten Kerzen an, sangen. Irgendwann stellten die Polizisten ihre Schilde ab. Deeskalation.
Weil zwei Pfarrer, darunter der Richter,
Frank Richter, bis heute in Sachsen politisch enorm aktiv,
damals noch katholischer Kaplan, mit der Polizei gesprochen haben. Das war ein Wahnsinnsgefühl, dass es plötzlich Gespräche gab zwischen Menschen, die was ändern wollten, und der Staatsmacht. Und dort gab es dann Sprechchöre: Wir sind das Volk und wen wollt ihr schützen? Steht alles noch da.
Am Ende trat eine Gruppe Freiwilliger zusammen, später die Gruppe der 20 genannt, die am nächsten Tag mit dem SED-Oberbürgermeister sprechen sollte. Unsere Forderungen unter anderem:
Was habe ich hier? Recht auf freie Meinungsäußerung, Reisefreiheit, Pressefreiheit, Recht auf zivilen Wehrersatzdienst, das habe ich reingerufen, das weiß ich noch. Freie Wahlen unter UNO-Beobachtung, Legalisierung des neuen Forums, Demonstrationsrecht. Ja, da war richtig was in Bewegung. Und das war natürlich viel spannender noch als später der Mauerfall.
Das Gespräch mit dem Oberbürgermeister Berghofer kam wirklich zustande. Aber viel wichtiger war die große Demonstration am nächsten Abend in Leipzig, wo viele ein Blutbad befürchteten. Es blieb aus. Der Weg in die Freiheit schien frei. Meine alten Aufzeichnungen lassen jedenfalls eine große Hoffnung erkennen, dass es mit der Diktatur in der DDR zu Ende gehen könnte.
Mein Kollege Henry Bernhard mit seinen persönlichen Erinnerungen an die außergewöhnliche, spannende Zeit in der DDR kurz vor dem Mauerfall. Bis zum Mauerfalljubiläum läuft unsere Serie jeweils dienstags und donnerstags bei Deutschland heute. Und die Beiträge können Sie nachhören auf deutschlandfunk.de/deutschlandheute.